jeder Moment zählt. Also je nach der Situation dauert so ein Moment ja mal länger oder mal kürzer. Wenn du dir vorstellst, du bist auf einer gemütlichen Bergwanderung unterwegs, schaust dich um, lässt in Ruhe den Blick schweifen, genießt die Sonne, dann kann so ein Moment auch mal länger dauern. Wenn die Eichhörnchen aber durchflitzen und cool springen, dann ist das trotzdem nur eine Sekunde, wo man diesen Moment genießen kann. Jeder Moment zählt, so habe ich die Predigt genannt. In anderen Situationen zählt wirklich jeder Moment. Also wenn du mit 150 Sachen auf der Autobahn, und ich weiß, mancher fährt auch schneller oder langsamer, aber wenn du dir vorstellst, du bist mit 150 auf der Autobahn unterwegs, dann legst du in einer Sekunde 41,6 Meter zurück. Gar nicht so wenig. Das heißt, wenn du einmal blinzelt, dauert etwa 0,3 bis 0,4 Sekunden, dann legst du so um die 13,5 Meter zurück. Das ist gar nicht so wenig. Also ich blinzel ja öfter mal beim Autofahren und mache mir meistens auch keine Gedanken darüber. Aber wenn man sich mal überlegt, wie schnell man da vorwärts kommt, also wir können das ja mal ganz kurz ausprobieren. Wir blinzeln mal so 1, 2, 3 und dann blinzeln wir mal, okay? Und dann gucken wir mal, ob ihr das wahrnehmt. Also auf 3. 1, 2, 3. Geblinzelt? Ja, siehste, ist komisch, ganz anders gleich. Gleich nochmal. 1, 2, 3. Okay, gut, alles wieder beim Alten. Nein, also wenn man das mal so merkt, was in so einer kleinen Sekunde alles passieren könnte, ist gar nicht ohne. Und dann jeden Moment zählen lassen, schon krass. Wir sind ja mitten in der Predigtreihe, nein, eigentlich sind wir am Ende einer Predigtreihe, 2. Petrusbrief, die letzte Predigt. Ihr habt es geschafft gleich. Wir schauen uns heute die letzten Verse von diesem Brief an und da müssen wir uns noch ein paar Dinge bewusst machen. Also wachgerüttelt habe ich die Reihe genannt, weil Petrus alle, die das lesen, so wachrütteln wollte. Und wir müssen uns noch mal bewusst machen, das, was Petrus da uns hinterlassen hat, war ein Brief. Ein Brief. Kennt ihr das noch? Ja, also wir leben ja in Zeiten von E-Mails und WhatsApps und ich muss ehrlich zugeben, Brief, wenn ich den Briefkasten aufmache, erwarte ich nur Rechnungen. Und da freue ich mich nicht unbedingt. Werbepost ist auch noch dabei. Aber darum geht es nicht, wenn Paulus einen Brief schreibt, sondern Brief ist Kommunikation in slow, 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 slow motion, könnte man so sagen. Also wir erwarten ja, ich schreibe eine E-Mail oder ich schreibe eine WhatsApp oder irgendeine andere Messenger-Nachricht und ich kriege möglichst zügig, manchmal werde ich schon nach 5 Minuten nervös, eine Antwort. Und wenn ich was vergessen habe, dann schreibe ich halt noch einen Satz hinterher und noch einen und schicke noch ein Bild dazu und weiß ich was. Brief heißt, und die Älteren unter uns können das viel besser erzählen. Also mancher von euch, ich könnte mich jetzt hier umschauen, ich sehe keinen. Also euch kennt das ja. Der hat seine Frau jahrelang nur per Brief geschrieben, über Kontinente. Und man musste eine halbe Woche warten oder eine Woche warten. Unvorstellbar heute. Damals hieß Brief noch krasser. Ich schreibe was und, wie hat mein Griechischlehrer immer gesagt, Papyrus ist teuer gewesen. Also man hat sich auch noch ziemlich gut überlegt, wie viel man schreibt, weil das hat ganz schön gekostet. Und dann hat man nicht einfach eine Briefmarke draufgeklebt und das Ding weggeschickt, sondern dann musste man noch einen verlässlichen Boten finden oder einen Freund mit diesem Brief hinschicken. Was ein Aufwand, ja? Also von daher müssen wir uns bewusst machen, das, was Petrus uns in diesem Fall hinterlassen hat, das hat er sich wirklich gut überlegt. Das war ihm total wichtig, weil er hat es nicht mal nur so schnell geschrieben, wie wir eben irgendeine Messenger-Nachricht schreiben, sondern er hat sich ganz bewusst überlegt, was er da schreiben will. Er wollte wachrütteln. Das habe ich ja schon gesagt. Und wenn wir jetzt in die letzten Verse reinschauen, Kapitel 3, Vers 14, dann schreibt er da, bemüht euch deshalb darum, liebe Freunde, ein reines und tadelloses Leben im Frieden mit Gott zu führen, während ihr auf dies alles wartet. Wisst ihr noch, warum wir uns bemühen sollen? Dann seid ihr echt gut. Ist nämlich der letzte Vers der letzten Predigt. Ich lese ihn lieber vor, glaube ich. Vers 13. Wir aber erwarten den neuen Himmel und die neue Erde, die er versprochen hat. Dort wird Gottes Gerechtigkeit herrschen. Also, wir sollen uns bemühen, ein reines und tadelloses Leben zu führen, weil wir auf die Ewigkeit und Gottes Gerechtigkeit warten. Wahnsinn. Ungetrübte Gemeinschaft mit Gott. Das, wovon die Bibel schon ganz am Anfang spricht, also da im Garten Eden mit Adam und Eva, als Gott mit ihnen spazieren geht und was seit dem Sündenfall nur ganz bruchstückhaft auf unserer Erde überhaupt noch funktioniert. Und darauf warten wir. Darauf warten wir. Auf nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und ich sage das jetzt nicht leichtfertig, denn ich ertappe mich immer wieder, wie ich andere Dinge erwarte, auch von Gott. Also ein leichtes Leben, ohne Schmerz, ohne Corona gerade im Moment und dafür mit vielen anderen Dingen, die ich angenehm empfinde. Petrus, ja, bitte verbessert mich. Petrus sagt hier, wir warten auf die Ewigkeit und nicht auf was Irdisches. Das ist das Wichtigste. Er erinnert uns nochmal dran und während ihr wartet, und warten ist nicht so, sondern ziemlich aktiv. Ja, also warten ist nicht wie im Arzt-Wartezimmer, wo man einfach nur sagt, komm, bessere Planung oder irgendwie sowas in die Richtung. Warten ist aktiv für uns Christen, ja. Warten heißt, wir haben einen Auftrag. Jesus hat ganz klar gesagt, solange ihr auf dieser Welt seid, seid ihr Salz und Licht, seid ihr meine Zeugen, sollt ihr für mich unterwegs sein. Dieses Warten meint Petrus, nicht das andere Warten, während wir zu Hause am Sofa heute sitzen und einfach uns eine Predigt reinziehen, sondern so ein aktives Warten. Und dazu hilft, muss ich zugeben, ein, wie nennt er es, reines und tadelloses Leben im Frieden mit Gott. Und bitte, bitte versteht diesen Satz jetzt so, wie Petrus ihn im Zusammenhang des Briefes meint, weil er hat ganz am Anfang deutlich gemacht, der Glaube ist ein absolutes Geschenk. Und ein paar Verse weiter hinten hat er dann gesagt, Jesus Christus hat uns in seiner göttlichen Macht alles geschenkt, was wir brauchen, um zu leben, wie es ihm gefällt. Also wir müssen dieses tadellose und reine Leben eben nicht produzieren, aber wir müssen Gott es in uns machen lassen. Also merkt ihr den Unterschied? Ich kann versuchen, ein perfektes Leben zu führen und mich abkrampfen und machen und tun. Und es ist sau anstrengend. Oder ich gebe Gott die Chance, dass er mich verändert. Ja, ich weiß, ich muss trotzdem was tun. Ich muss nämlich zulassen, dass Gott was bei mir tun darf. Ich muss auch auf ihn hören und das ist sicher auch nicht immer einfach. Aber es ist viel einfacher, wie wenn ich alles produzieren muss. Petrus sagt selber, er hat alles gemacht, geschenkt, dass das möglich ist. Wir müssen es annehmen. Also theoretisch ist das für mich ganz einfach denkbar. Praktisch gebe ich zu, ist es nicht immer so einfach lebbar. Ich bin ein Appellmensch. Wenn mir jemand was sagt, dann höre ich meistens, Armin, tu das. Also so, obwohl er das vielleicht gar nicht so sagt. Aber ich höre, ich muss was machen, ich soll was tun. Und von daher muss ich da vorsichtig sein. Es heißt aber auch nicht, ich soll mich einfach zurücklehnen in meinem Leben und gar nichts mehr tun. Wie gesagt, Jesus hat uns in die Welt geschickt und gesagt, tut was. Es bleibt ein Riesenspagat, den ich auch nicht jetzt mit dieser Predigt einfach so auflösen kann. Aber wo wir aufpassen müssen, nicht auf der Seite vom Pferd zu fallen, alles selber tun zu wollen mit unserer Kraft. Und auf der anderen Seite nichts zu tun und wie im Wartezimmer beim Arzt zu sitzen, bis endlich jemand schreit, ab in die Ewigkeit. Also der Mittelweg ist es mal wieder. Logisch ist das für uns Deutsche überhaupt nicht, weil wir oft Macher sind. Bei uns in der Gesellschaft wird Tun und Können ganz hochgesetzt. Aber dieses Tun müssen ja nicht immer wir sein. Weil das ist das Besondere am Glauben. Und ich glaube, das müssen wir uns immer wieder bewusst machen. Da handelt einer, also einer, nicht einer. Da handelt einer, den sehen wir nicht. Der ist auch nicht immer real und greifbar. Und doch ist er da. Der ist unsichtbar und wirkt aber ganz praktisch in dieser Welt. Gott, das ist Glauben. Das hängt damit zusammen. Und das klingt kompliziert, ist aber eigentlich ganz einfach. Gott ist eben nicht tot oder weit weg, sondern er ist lebendig und hier. Das ist genau das, was Jesus uns versucht hat, deutlich zu machen nach seiner Auferstehung. Ich bin da und ich bleib da, auch wenn er mich nimmer sieht. Durch den Heiligen Geist bin ich da und ganz real spürbar und erlebbar. Zurück zum Text. Wir waren bei Vers 14. Ich lese euch den nochmal vor. Bemüht euch deshalb darum, liebe Freunde, ein reines und tadelloses Leben im Frieden mit Gott zu führen. Ich hoffe, ihr wisst jetzt, wie das Bemühen gemeint ist. Während ihr auf dies alles wartet, also während wir auf die Ewigkeit warten. Und dann fährt er fort in Vers 15 und 16. Und denkt daran, Gott wartet, damit die Menschen gerettet werden. Das hat euch ja auch unser lieber Bruder Paulus, ja, mit der Weisheit geschrieben, die Gott ihm gab. Und dies in allen Briefen, in denen er sich dazu äußert. Manche seiner Aussagen sind schwer zu verstehen und unwissende, unsichere Menschen haben ihren Sinn verdreht und entstellt. Aber so machen sie es auch mit den anderen Schriften. Die Folge wird ihr eigenes Verderben sein. Petrus erinnert uns an Gottes Geduld. Wir haben einen Gott, der wartet. Das hat er schon in Vers 9 vom selben Kapitel deutlich gemacht. Und ich finde das ein total tröstliches Bild. Ja? Wem ist schon mal der Bus oder der Zug vor der Nase weggefahren? Oder die Straßenbahn oder irgendwie sowas? Mir schon. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich um die Ecke hetze und dann sehe, wie der Bus schon langsam anfährt. Und genau wusste, jetzt stehe ich eine Stunde am Augsburger Hauptbahnhof, weil erst dann die nächste sinnvolle Möglichkeit nach Königsbrunn geht. Bald haben wir eine Straßenbahn angeblich, aber schauen wir mal. Und es war, trotz Rennen gab es kein Erbarmen, dieser Bus ist gefahren. Und beim Zug habt ihr es vielleicht sogar schon erlebt, dass er noch nicht gefahren ist, aber der Taster nicht mehr ging, weil die Tür schon gesperrt war. Und er dann in Seelenruhe wegfährt. Das ist beim Zug nicht schön, beim Bus auch nicht. Es kostet eine Stunde oder vielleicht auch zwei, manchmal auch nur eine halbe, keine Ahnung was. Aber beim Zug des Lebens ist es heilsentscheidend. Es ist wirklich gravierend und wahnsinnig krass. Und ich stelle mir das bei Jesus und Gott immer so vor, wie der Zug oder der Bus steht abfahrbereit da. Die Hand liegt schon am Knopf, dass die Tür zugeht, aber Jesus steht in der Tür und hält sie auf. Ich kenne so Szenen von der S-Bahn und dann kann man immer den Fahrer vorne schon schimpfen hören, wenn jemand in der Tür steht, weil der muss ja seinen Fahrplan erhalten. Aber Jesus, der hat die Geduld, auf immer noch zu warten und nochmal zu warten und nochmal zu warten, nur damit du und ich in Ruhe einsteigen können. Und ich finde das ein total cooles Bild, wie Gott Geduld mit dieser Welt hat und nicht sagt, ach, ist mir doch wurscht. Wenn sie es nur nicht kapiert haben, dann ist jetzt der Zug aus und vorbei. Wir fahren in die Ewigkeit und der Rest kann mir gestohlen bleiben. So denkt Gott nicht. Sondern Jesus steht in dieser Tür und hält sie die ganze Zeit auf. Ich finde das so cool. Und habt ihr das gemerkt, als ich weitergelesen habe? Ich muss schon fast grinsen, was er über Paulus schreibt. Ja, Petrus schreibt was über Paulus. Jetzt habe ich mal nicht die Namen vertauscht. Ja? Der schreibt was über Paulus und auf der einen Seite Wertschätzung, da steht, das hat euch ja unser lieber Bruder Paulus mit der Weisheit geschrieben. Also er schätzt Paulus sehr und sagt auch, hey, ist eine helle Birne. Und danach so brotehrlich, manche seiner Aussagen sind schwer zu verstehen. Hey, mir geht's genauso. Also wenn ich Paulus lese, und ich habe in letzter Zeit, im letzten Monat den Römerbrief ein paar Mal durchgelesen, ganz bewusst. Und bei manchen Kapiteln, das lese ich dreimal und habe immer noch nicht alles verstanden. Ja? Also bei manchen Sachen ist es ganz logisch und einfach verständlich, aber an anderen Stellen, boah, also bitte Paulus, das hätte man auch einfacher formulieren können, ja? Also Satzbau, Wortwahl, das ist eher Professorendeutsch oder Professorengriechisch. Ich weiß, das wurde ursprünglich in Griechisch geschrieben, aber der Satzbau ist nicht einfacher. Das kann ich euch verraten. Ich lese lieber Johannesevangelium in Griechisch. Schöne kurze Sätze wie Paulus, schöne lange Sätze. Verschachtelter Satzbau, viel Grammatik, die Grenze meines Wissens, gebe ich ehrlich zu. Ich komme mir bei Paulus manchmal so vor wie ein Student am Anfang seines Studiums in der Vorlesung für Doktoranden. Ich verstehe nicht sofort alles und vielleicht geht es dir ähnlich und Petrus anscheinend auch. Finde ich irgendwie tröstlich. Auf jeden Fall bin ich dankbar, dass es nicht nur mir mit Paulus so geht. Allerdings schreibt das Paulus jetzt, schreibt das Petrus nicht als Seitenhieb, sondern weil er eine Gefahr drin versteht. Manche seiner Aussagen sind schwer zu verstehen und unwissende Menschen und unsichere Menschen werden ihren Sinn verdrehen. Das ist seine Warnung, die er uns damit gibt, ja? Und er sagt auch gleich dazu, das werden sie nicht nur bei Paulus machen, das werden sie auch mit anderen Schriften machen. Und die Folge ist jetzt, vor allem für sie ganz schlecht, er schreibt so schön, die Folge wird ihr eigenes Verderben sein. Also es wird ihnen schlecht gehen deswegen. Was sind da für Leute gemeint? Unwissend unsichere Menschen. Frisch Bekehrte oder sowas könnten wir erst im ersten Moment. Ja, sicher meint Petrus die. Aber ich wäre vorsichtig und würde mich nicht zu sicher fühlen, weil ich merke bei mir selber und vielleicht kennst du das auch bei dir oder anderen, wir wissen manchmal ganz genau, was wir lesen wollen. Also weißt du, was ich meine? Schon wenn wir eine Sache anschauen, dann kommt es darauf an, was wir vorher erlebt haben, wie wir die Sache sehen. Ich habe hier ein Glas mitgebracht. Was würde dir sagen? Der eine würde sagen, das Glas ist halb leer. Der nächste würde sagen, das ist halb voll. Also ich würde sagen, es ist zu 50% gefüllt, also zwischen Eichstrich und Ende. Es ist zu 50% gefüllt, aber ob das Glas halb leer oder halb voll ist, dazu müsste ich den Zusammenhang sehen, wissen, was vorher passiert ist, ob das Glas schon voller war oder erst aufgefüllt wurde. Also ob ich pessimistisch veranlagt bin, dann ist das Glas halb leer oder ob ich sage, Mensch, das ist ja noch halb voll, da kann man noch was mitmachen und es löscht auch noch Durst. So geht es uns immer wieder auch mit der Bibel oder anderen Dingen im Leben. Noch ein Beispiel. Stell dir vor, du gehst in eine Wohnung. Zwei Zimmer, Küche, Bad oder Wohn-Ess-Küche, Bad. Wenn du reinkommst, siehst du schon, dass die Küche die besten Jahre hinter sich hat und im Bad hängen die Fliesen aus den 70er Jahren und so ein alter Gasboiler. Was würdest du denken? Ich traue mich jetzt fast wetten, dass du als Normaldeutscher sagst, naja, man kann drin wohnen, es ist ja sauber, immerhin ordentlich geputzt, aber so richtig schön und luxuriös ist es nicht. Gerade so, dass noch warmes Wasser kommt. Jetzt kommt da jemand ganz anderes rein, schaut diese Wohnung an und denkt sich, wow, Wahnsinn, das ist ja fast der Himmel auf Erden. Da können wir als sechsköpfige Familie drin wohnen und es kommt warmes Wasser aus dem Hahn. Alles eine Frage der Geschichte, die du oder der schon hatte. Wir sind nur ziemlich verwöhnt, was Wohnungen angeht, was bei uns normal ist. In anderen Ländern und beim Großteil der Welt wäre diese Wohnung schon quasi eine Luxuswohnung. Also ihr merkt, es kommt immer darauf an, was ich für eine Geschichte, für einen Blickwinkel mitbringe. Und so geht es uns auch bei der Bibel. Ich möchte es deutlich machen an einer kleinen Szene, die jetzt nicht Petrus geschrieben oder Paulus geschrieben hat, sondern Jesus erlebt hat. Und zwar war Jesus unterwegs und kommt an einen Brunnen und da kommt ihm eine Frau entgegen und er spricht mit dieser Frau. Und jeder Jude, der das liest, regt sich ohne Ende auf. Warum? Das war eine Samariterin. Dann denken wir uns als gute Westeuropäer, ja und? Dann hat er halt mit einer Frau gesprochen. Das ist so, wie wenn ich mit einer Österreicherin sprechen würde, da wird sich keiner was bei denken. Aber für die Juden war es ein No-Go mit einer Samariterin. Die haben unser Volk verraten. Die sind von Gott abgefallen. Mit den Samaritern, also bitte. Die sind lieber einen Umweg gegangen von 100 Kilometern als durch samaritisches Gebiet. Und dann noch eine Frau. Jesus, hast du eine an der Waffel? Ja, du kannst doch nicht als Mann einfach mit einer Frau reden. Ihr merkt, Blickwinkel. Für uns eine Szene, wo sich keiner erstmal was denkt. Aus jüdischer Sicht von vor 2000 Jahren ein absolutes No-Go. Und ich glaube, wenn wir das im Hinterkopf haben, dann werden wir hoffentlich ein bisschen demütiger, wenn wir Bibel lesen, wenn wir so Worte lesen und wenn wir so einen Satz von Petrus um die Ohren kriegen und fragen uns, sind wir nicht manchmal auch Unwissende und müssen aufpassen, wie wir Dinge verstehen, die wir da in der Bibel lesen? Ja, also die gravierendste Folge wäre, ich entferne mich von Gott und renne in mein Verderben, obwohl ich Bibel lese, nur weil ich es halt so verstehen will, wie es ich verstehen will. Ich kann nämlich in die Sachen ganz schön, in die Bibel ganz schön viele Sachen reinlesen, die ich da sehen will. Oder ich kann nur die Sachen rauslesen, die ich sehen will und den Rest überlesen. Und auf die Gefahr warnt und vor der Gefahr warnt uns Petrus, weil die bringen uns nämlich von Gott weg. Jetzt ist es echt oft herausfordernd und ich will nicht sagen, es gibt keine Wahrheit. Die gibt es definitiv, keine Frage. Und ich will auch nicht sagen, du darfst keinen klaren Standpunkt haben, wie du Dinge aus der Bibel verstehst. Aber ich wünsche mir, dass du auch immer wieder deinen eigenen Standpunkt hinterfragst, ob der passt oder ob du mal die falsche Brille aufgesetzt hast. Oder ob der andere vielleicht doch auch mal recht haben könnte und nicht immer nur komische Dinge liest, wenn er Bibel liest. Also Bibellesen ist echt spannend, weil wir immer irgendwie eine Prägung mitbringen, eine Brille mitbringen, eine Kultur mitbringen, wie wir Dinge, die da stehen, verstehen. Von daher ein bisschen Demut, auf die weist uns Petrus hin. So, und jetzt kommen wir zu den wirklich letzten Versen. Vers 17 und Vers 18, die abschließenden Worte dieses Kapitels. Ich warne euch rechtzeitig, liebe Freunde, damit ihr wachsam seid und nicht von den Irrtümern dieser Menschen mitgerissen werdet, die ohne Gesetz leben. Ich möchte nicht, dass ihr euren sicheren Halt verliert. Wachst aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ihm gehört alle Ewigkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Schon wieder, ich warne euch rechtzeitig. Also er sagt, ich sag's euch doch jetzt schon. Es wird kommen. Wieder klare Worte zur Wachsamkeit. Ich habe die Predigtreihe nicht umsonst wachgerüttelt genannt, weil ich das Gefühl habe, mit jedem Wort und jedem Satz und jeder Szene, die Petrus schreibt in diesem Brief, will er uns so ein bisschen schütteln und sagen, passt auf, haltet den Blick auf Jesus, bleibt dabei, lasst euch nicht irgendeinen Quatsch in den Kopf setzen. Die Warnung vor falscher Lehre ist das Hauptanliegen dieses Briefes. Und das merken wir auch mit dem, was ich vorgelesen habe und mit dem, was ich vorhin schon vorgelesen habe, nochmal deutlich. Unser Fundament muss Jesus bleiben, nichts anderes. Ja, das, was er für uns getan hat. Und darauf können wir unseren Glauben und hoffentlich nicht nur unseren Glauben, sondern unser ganzes Leben bauen. Und der Höhepunkt ist die Ewigkeit bei Gott. Und nicht irgendein tolles Konzert, eine geile Predigt oder was auch immer. Sondern der Höhepunkt ist die Ewigkeit mit Gott. Und mit einem festen Fundament, das haben wir ja in einer anderen Predigt mal besprochen, da halte ich auch Angriffe und Anfechtungen aus. Wenn ich einen guten Stand habe, dann kann mich mal jemand so richtig schubsen, aber ich bleibe trotzdem stehen. Wenn ich einen guten Stand habe, dann kann es auch mal um mich herum stürmen. Aber wenn ich schon ganz wackelig dastehe, dann ist Anfechtung viel schlimmer. Und das hat Petrus uns deutlich gemacht. Und er sagt es hier nochmal klar. Passt auf. Und passt nicht nur ein bisschen auf. Wenn man es wieder im Beispiel sieht, es reicht nicht, wenn ich 50% oder 90% der Zeit wach bin, sondern jeder Moment zählt. Wenn du im Zeltlager Wache hast, Nachtwache, alle anderen pennen und du sitzt am Lagerfeuer, du hast die Verantwortung und du dürst mal so 5 oder 10 Minuten weg und in der Zeit wird die Flagge geklaut, dann wird keiner fragen, ob du 95% der Zeit wach warst. Sondern jeder würde dich ziemlich böse anschauen, dass du nur 3% verpennt hast. Ja? Also das kommt nicht von mir, weil Jesus bringt diese Beispiele in Matthäus Kapitel 24 ab Vers 33, bringt er 3-mal so ein Beispiel und sagt, hey, wenn ein Hausbesitzer wissen würde, wann der Dieb kommt, dann wird er in der Zeit wach sein. Und Jesus sagt, hey, ihr müsst die ganze Zeit aufpassen. Oder er spricht von einem nicht so guten Verwalter, der ausgesucht worden ist, der auch sagt, ja, wenn er weiß, wann der Herr wiederkommt, dann tut er so, als ob alles passt. Aber wenn er immer mit rechnen muss, dass er wiederkommt, dann reißt er sich vielleicht immer am Riemen. Und noch krasser finde ich dann ab in Kapitel 25 das Gleichnis von den 10 Jungfrauen, wo 5 Stück immer bereit sind und 5 Stück einen Moment nicht vorbereitet sind. Ich finde es ein total hartes Gleichnis. Und Jesus beziehungsweise der Bräutigam, das Bild für Jesus in dem Moment, dann sagt, nö, ihr seid jetzt nicht bei der Feier dabei. Ihr habt geschlafen. ihr habt nicht aufgepasst, euer Öl ist ausgeblieben. Also von daher, es bleibt dran. Und es ist jetzt bitte wieder nicht unsere Leistung, dran zu bleiben. Wir sind ja eine Leistungsgesellschaft. Also ich bleibe dran oder sowas in die Richtung. Nein, sondern es zählt unser schlichtes Vertrauen auf Jesus. Wir müssen dazu nicht irgendwelche Beweise erbringen, indem wir möglichst viele christliche Veranstaltungen besuchen. Ist gerade echt herausfordernd, gell? Gibt ja nicht so viele. Wir müssen da nicht eine Dranbleibleistung erbringen. Aber wir müssen, ja und doch, müssen passt. Wir müssen einfach vertrauen auf Jesus, schlicht. Manchmal haben wir vielleicht sogar das Gefühl, es fehlt uns Vertrauen. Ich bin mir sicher, es ist trotzdem genug. Aber dieses Ich will auf Jesus vertrauen, das muss da sein. Das braucht keinen extra Bonus, irgendwie sowas. Aber das muss da sein. Und ganz am Ende, vielleicht habt ihr es gemerkt, ich habe schon mit vorgelesen, endet Petrus mit Lobpreis, Lob Gottes. Er sagt, ich wollte noch vorher was sagen, glaube ich. Ich wollte noch mal auf den Vers 18 eingehen. Wachst aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Wachsen in Gnade und Erkenntnis. Das klingt gut. Der Lobpreis kommt noch hinterher. Ich lese den Vers mal auch noch aus Hoffnung für alle. Euer Leben soll immer mehr von der unverdienten Liebe unseres Herrn und Retters Jesus Christus bestimmt werden. Lernt ihn immer besser kennen. In der Gnade wachsen, es war neues Leben als Übersetzung, heißt im Endeffekt immer mehr begreifen, wie sehr ich von Gott beschenkt bin. Beschenkt mit seiner Liebe. Und von dieser Liebe soll ich mich immer mehr bestimmen lassen. Und das ist jetzt wieder ein spannender Hinweis. Ich soll mich von Gottes Liebe bestimmen lassen. Von was lässt du dich gerade bestimmen? Ist zu jeder Zeit schon eine spannende Frage, aber im Moment noch mehr. Ich will es mal wieder konkret machen. Lasse ich mich von Corona bestimmen und der Stimmung, die für oder gegen Corona gemacht wird? Klar prägt das unseren Alltag, ja? Sonst würde ich nicht vor einer Kamera stehen und predigen. Aber lasse ich mich davon innerlich bestimmen und gefangen nehmen? Oder lasse ich mich von der Gnade und der unverdienten Liebe Gottes bestimmen? Auch wenn äußerlich Corona manches von meinem Leben bestimmt, macht es einen Riesenunterschied, ob ich mich auch innerlich von Corona bestimmen lasse, Angst davor habe, mich verstecke oder dagegen ankämpfe oder was auch immer, oder ob ich mich von Gott bestimmen lasse und seiner Liebe, der mich beschenkt und relativ gelassen auf Corona schauen kann. Nicht, weil ich alles Quatsch und weiß ich was finde, aber weil ich gelassen sein kann, weil Gott mir Gelassenheit schenkt. Ja, ich glaube, das ist ein, nein, ich glaube nicht nur, ich weiß, das ist ein gigantischer Unterschied, von was ich mich innen bestimmen lasse. Wir kommen dabei auch nicht um das Thema Corona rum. Und ich will das Thema gar nicht leugnen, aber ich will nicht über Corona predigen, ich will über Jesus predigen. Und die Frage ist äußerst wichtig. Versteht mich hier an der Stelle bitte echt nicht falsch. Die Gefahr ist nämlich groß. Ich will nicht polarisieren, weder in die eine noch in die andere Richtung. Ich will euch auf Jesus hinweisen und dieses gigantische, unverdiente Geschenk, das Gott uns durch Jesus gemacht hat. Den unglaublichen Liebesbeweis, den Türöffner in die Ewigkeit. Und ich will dir klar machen, er ist es wert, dein Leben für ihn zu ändern und dich von ihm prägen zu lassen. Dazu hilft es, ihn immer besser kennenzulernen, so wie Petrus es auch uns viel empfiehlt. Als letztes bleibt der Lobpreis und mit dem will ich auch enden. Ihm gehört alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Das ist der Schluss vom Vers 18. Lass dir das ruhig nochmal auf der Zunge zergehen. Wem gehört alle Ehre und Herrlichkeit? Nicht mir, auch nicht dir, sondern Gott. Allein Gott. Und wir sagen den Satz schnell und meinen ihn auch ernst. Bin ich mir sicher, ja? Und doch erfassen wir, glaube ich, die Tiefe dieser Worte nur manchmal. Denn auch wir, also zumindest ich, genießen es, geehrt zu werden. Ja, also ich mag auch mal gerechtfertigt zu sein, so ein bisschen Ehre abzukriegen. Aber das, was hier gemeint ist, ist eine ganz andere Dimension von Ehre. Ehre meint ja einen Anspruch darauf, geachtet zu werden. Eine Wertschätzung durch eine andere Person. Und sorry, Gott hat es noch in einer viel krasseren Dimension verdient, wie jeder Mensch. Ja, also Gott hat wirklich, wirklich, wirklich Ehre verdient, weil er hat diese Welt gemacht. Dich, mich, alles, was wir sehen, er hat viel, 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 wirklich viel Geduld mit uns. Also zumindest mit mir, vielleicht braucht er bei dir nicht so viel Geduld. Er hält jede Sekunde diese Welt und alles, was hier lebt. Ja, Wahnsinn. Und es gäbe noch so viel mehr, was ich da zu Gott sagen könnte und aufzählen. Er hat wirklich Ehre verdient. Jetzt und in alle Ewigkeit. Jeden Moment. Da sind wir es mit dir dabei. Jeden Moment. Denn auch in der Beziehung zählt jeder Moment. Jede Sekunde, die wir Gott die Ehre geben und mit unserem Leben ja, spiegeln, dass er es verdient hat. Das macht was. Das ist eine wertvolle Sekunde gewesen. Und in dem Sinn wünsche ich euch, seid wachsam. Pass auf, wie du lebst. Bleib an Gott dran. Kapier immer mehr, wer Jesus war und wie Gott ist. Denn jeder Moment zählt und Gott segne dich dabei. Ihm gehört alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen.